Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Reinhard Berle.
Letzte Worte spielen in unserem Leben ja eine wichtige Rolle. Manfred Siebald fragt in einem Lied: Was werden deine sein? Was werden meine sein? Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, die gerade verstorben sind, dann geht es immer um letzte Worte. Was hat er denn zuletzt gesagt? Was war denn sein letztes Wort? Wir wollen das gern wissen. Was war der letzte Gedanke? Letzte Worte. Vielleicht haben wir uns auch schon mal Gedanken gemacht, was werden denn eines Tages meine letzten Worte sein? Wir nehmen heute Platz am Fuß des Kreuzes. Das Kreuzesgeschehen ist ja so gewaltig, dass man darüber ja wochenlang predigen könnte. Und wir sehen im ganzen Textzusammenhang in Johannes 19, in den Versen 25 bis 27, da werden eine ganze Reihe Personen genannt, die unter dem Kreuz stehen. Unter anderem die Mutter Jesu, Johannes, der Lieblingsjünger, und natürlich Soldaten, jede Menge, die das ganze Geschehen zu bewachen hatten. Die Pharisäer sind da, die wollen das natürlich wissen. Und damals wie heute gibt es immer Neugierige. Neugierige, die doch immer dabei sein wollen und ganz dicht dabei sein wollen beim Geschehen und am besten noch irgendwie ein Selfie machen oder ein Bild, ich bin dabei gewesen. Schaulustige, Jünger Jesu, Nachfolger, alle stehen sie da. Die letzten Worte Jesu vom Kreuz haben Menschen zu allen Zeiten beschäftigt. Nach Johannes ist es das vorletzte Wort, das Jesus ausspricht: Mich dürstet. Dieser Durstschrei beleuchtet einige Elemente des Sterbens Jesu. Vergegenwärtigen wir uns die Situation. Nach Markus 15, Vers 25 wurde Jesus um die dritte Stunde gekreuzigt. Das ist 9 Uhr morgens. 6 Uhr beginnt der Tag und man spricht von der dritten Stunde. Es gibt noch Länder wie zum Beispiel Äthiopien, da wird in ähnlicher Weise gesprochen. Es gibt andere Uhrzeiten dort und der Tag wird anders eingeteilt. Und sie gehen nach diesem biblischen Prinzip vor. Nach der dritten Stunde. Wir treffen uns in der dritten Stunde oder in der vierten Stunde. Da musst du als Europäer oder Deutscher erstmal umdenken. Was meint ihr denn jetzt? Um die sechste Stunde, also 12 Uhr mittags, beginnt diese Finsternis, die dann bis nachmittags 15 Uhr geht. Dreimal markieren in der Bibel Gestirne den Weg Jesu. Das erste Mal bei seiner Geburt. Das war nicht irgendein Geschehen, das immer wieder kommt, wie das manchmal irgendwelche Wissenschaftler uns erzählen wollen. Nein, das war ein eigens für Jesus installierter Stern, der Stern von Bethlehem. Den hat es vorher nie gegeben, den wird es auch nachher nie geben. Das ist ein einmaliges Ereignis gewesen. Und warum auch nicht? Er ist doch der Schöpfer. Kann nicht für den Schöpfer, wenn er den Boden Erde betritt, den Planeten Erde, kann dann nicht ein eigener Stern an den Himmel gelegt werden? Warum nicht? Der Schöpfer kann das doch tun. Das zweite ist die Sonnenfinsternis. Von mittags bis 15 Uhr, das ist die höchste Zeit, wo die Sonne am höchsten steht. Und die Sonne verdunkelt sich. Warum? Weil der Schöpfer stirbt am Kreuz. Das ist ein Geschehen, wo die Schöpfung Anteil nimmt. Und das dritte Mal werden Gestirne den Weg Jesu markieren bei seiner Wiederkunft. Da wird es wieder eine Sonnenfinsternis und eine Mondfinsternis geben, wie die Welt das noch nie erlebt hat. Das wird die größte Macht- und Herrlichkeitsdemonstration sein, die die Welt jemals erlebt hat. All diese Zeichen verdeutlichen etwas von der Größe des Geschehens. Der Mann am Kreuz und der Schöpfer des gesamten Universums ist ein und dieselbe Person. Das muss man erst mal begreifen. Nun, wir stehen unter dem Kreuz. Es ist dunkel geworden. Und plötzlich schreit Jesus. Mich dürstet. Eigentlich ist es im Griechischen nur ein Wort. Durst. Mehr muss man auch nicht sagen. Durst. Dieser Bericht ist keine menschliche Erfindung. Hier geht es nicht um so eine goldglänzende Religionsstifterlegende. Hier geht es ums wirkliche Leben. Hier ist nichts verschönert. Hier ist das brutale Leben. Hier hat ein Mensch Durst, ganz erbärmlichen Durst. Und der Durstschrei zeigt uns die Echtheit des Sterbens Jesu. Im Sterben ist er wirklich echt. Im Korintherbrief sagt Paulus, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Jesus war als Mensch und erst recht am Kreuz allen Menschen ein absolutes Ärgernis, eine Torheit, eine Dummheit. Wie kann man nur an sowas glauben? Das kann doch nicht wahr sein. Und das ist bis heute so geblieben. Nicht, man möchte einen lieben Gott haben. Das ist ja ganz, ganz nett, einen Vater im Himmel, der sich ansonsten nicht ganz so viel um uns kümmert. Aber einer, der am Kreuz stirbt und daran noch zu glauben, im Sterben zeigt sich ein Widerspruch, ein unerträglicher Widerspruch. Der Schrei Jesu nach Durst zeigt etwas von seiner schrecklichen Not. Hier wird das ganze Ausmaß des Leidens deutlich. Es geht nicht um ein Rollenspiel. Wir sind hier nicht eingeladen, in einem Theater dabei zu sein. Und da wird so ein nettes Theaterstück. Und der Schauspieler schafft es tatsächlich, uns so zu faszinieren und so mitzunehmen, dass wir glauben, es sei echt. Nein, es ist echt. Es ist das wirkliche Leben. Aber wo liegt der Widerspruch? Wir kommen an eine Szene in Johannes 4, am Jakobsbrunnen in Sichem. Eine Frau geht zum Wasser holen. Und wenn ich in afrikanischen Dörfern unterwegs bin, dann muss man nur schauen, wo die Frauen unterwegs sind mit ihren Behältern. Wenn man ihnen folgt, dann kommt man zum Brunnen. Wir haben sehr viele Brunnen gebohrt und ich weiß um die Bedeutung eines solchen Brunnens, der so unendlich wichtig ist für ein Dorf. Diese Frau kommt dorthin und der Brunnen ist auch das Kommunikationszentrum des Dorfes, bis heute so in Afrika. Dort werden neue Nachrichten ausgetauscht, man redet miteinander. An diesem Brunnen steht Jesus und er kann tiefer sehen. Er sieht die Not dieser Frau. Er sieht, dass sie Durst hat, Durst nach Leben, Durst nach Liebe. Und in ihrem Durst hat sie sich verlaufen. Und da sagt Jesus zu ihr, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Sehen wir den Widerspruch? Er, der anderen Wasser geben wollte, um den Durst des Lebens zu stillen, der schreit nach Wasser. Der ruft Durst. Ist das noch zu verstehen? Gehen wir nach Jerusalem, das Laubhüttenfest. Tausende stehen auf dem Tempelplatz. Und dort steht Jesus. Vielleicht hat er sich auf eine Erhöhung gestellt. Und er ruft in die Menge hinein, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist das nicht ein unerträglicher Widerspruch? Wieder dieses Angebot, unseren Lebensdurst zu stillen, und er hängt hilflos am Kreuz und schreit seinen Durst hinaus. Jesus kann seinen eigenen Durst nicht stillen. Wie will er unseren Durst stillen? Diese elende Hilflosigkeit, die macht uns zu schaffen. Die macht uns Mühe. Wir erleben doch viel lieber eine Machtdemonstration seiner Kraft als diese Schwachheit. Ist es nicht so? Wann immer ich diese Stellen gelesen habe, dann hätte ich mir gewünscht, dass doch einmal für einen kurzen Moment diese 12 Legionen Engel auftauchen. Das sind 72.000, nicht? Wenn man sich das mal vorstellt, die Menschen wären ja vermutlich alle tot umgefallen vor Schreck. Wenn das nur einmal kurz gewesen wäre, um zu zeigen, wer wirklich die Macht hat. Nein, er hängt hilflos da und er schreit seinen Durst hinaus. Die Demonstration seiner Macht, gerade in Gebetserhörungen, die sind doch so wunderbar. Wir haben auf unserer letzten Reise, hier bei uns erlebt man ja manchmal nicht mehr ganz so viel Gebetserhörungen. Auf unserer letzten Reise in Sambia haben wir so eine Situation erlebt, die uns sprachlos gemacht hat. Wir waren mit 5 Männern unterwegs und in Uganda und in Sambia und wir haben viele unserer Brunnen uns angeschaut, die alle noch funktionierten und wir waren begeistert darüber. Und wir waren dann unterwegs für ein Stück und einige Kilometer mit dem Fahrzeug. Und wir wunderten uns, als wir am Ziel ankamen, dass unser Fahrer sehr schnell verschwunden ist und nicht mal zum Abendessen geblieben ist, einfach uns ausgeladen hat und schon fuhr das Auto wieder weiter. Und wir haben dann danach gefragt, was denn mit ihm ist, warum er nicht bei uns geblieben ist. Ja, er hat noch was zu tun, kam die Antwort. Und am nächsten Morgen kam er dann kurz vorbei und dann sagte mir unsere Projektleiterin, jetzt kann ich es dir ja erzählen. Ich sage, was ist los? Und da sagt sie, ja, als wir gestern auf der Fahrt waren, hat mein Fahrer mir gesagt, dass am Wagen was nicht in Ordnung ist. Die Bremsen funktionieren nicht richtig. Und dann haben wir uns zusammengestellt, er und ich, und wir haben gebetet, dass wir die paar hundert Kilometer noch schaffen und dass nichts passiert. Und heute Morgen, gestern Abend war er schon in der Werkstatt. Wir wollten euch aber nicht beunruhigen. Nicht? Die Sicherheitsfanatiker von Deutschland, die wären ja ausgerastet. Nicht? Das wäre ja gar nicht gegangen. Und dann war er heute Morgen in der Werkstatt. Und der Werkstattmensch guckte sich die Bremsen an und sagt, wie bist du denn hier hingekommen? Ja, sagt er, mit dem Auto. Und dann hat er ihn angeschaut und sagt, seid ihr Christen? Und da sagt er, ja, das sind wir. Okay, anders ist es nicht zu erklären. Ich habe dann lange überlegt, ob ich diese Geschichte überhaupt meinen deutschen Freunden erzähle. Ich habe es dann doch erzählt. Sie waren tief beeindruckt. Sie konnten es nicht begreifen. Ein anderer sagte zu mir, wenn du mir das demnächst vorher erzählst, dann schicke ich das Auto erst in die Werkstatt. Das wird erst gescheckt, bevor ich einsteige. Ja, das ist Deutschland, nicht? Wir können uns das nicht vorstellen, dass Gott tatsächlich etwas machen kann. Es war nicht Leichtsinn. Nein, da war keine Werkstatt unterwegs. Wir waren hunderte Kilometer ohne eine Chance auf Hilfe unterwegs. Nicht? Das ist nicht gesagt, dass wir nur mit Gebet können wir uns die Inspektion sparen. Davon ist gar keine Rede. Sondern es ist eine Notsituation. Und die Notsituation, die kann Jesus in seiner Macht verändern. Kommen wir zurück zum Text. Zum Ende des Sterbens hat Jesus tatsächlich keine Kraft mehr. Zum Gespräch mit Johannes, zum Gespräch mit seiner Mutter, zum Gespräch mit den beiden Männern rechts und links von ihm am Kreuz, da ist keine Kraft mehr. Da gibt's nur noch ein Wort, Durst. Und wir merken diese ganze elende Hilflosigkeit, die Hilflosigkeit in Person. Im Sterben ist er echt. Da ist keine Kraft mehr, um die Zähne zusammenzubeißen und Kontenance zu bewahren. Nein, im Sterben ist er echt. Da ist kein majestätisches Sterben. Nein, im Sterben ist er echt als Mensch. Und da ist auch nicht mehr hinfallen und Krone richten und wieder aufstehen. Nichts funktioniert mehr. Hier ist nur noch Hilflosigkeit, Durst. Von Sokrates wird berichtet, dass er in Athen auf dem Areopag den Giftbecher trinken musste, den Schierlingsbecher. Er war verurteilt wegen Gotteslästerung. Und dann wird gesagt von ihm, dass er mit erhobenem Haupt, ohne Zittern und Zagen, den Becher ausgetrunken hat. Das ist doch mal ein majestätisches Sterben, nicht? So könnte man sich das doch wünschen. Aber bei Jesus war es anders. Es gab den Durstschrei. Und es gab vor dem Kreuzesgeschehen die Angst, die pure menschliche Angst. Vater, wenn es möglich ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und wir merken die ganze menschliche Hilflosigkeit. Die Schaulustigen unter dem Kreuz haben nur ein Wort. Er hat anderen geholfen, soll er sich doch selbst helfen. Arzt, hilf dir selbst. Man kann es verstehen. Sie haben es nicht begriffen, was da vor sich geht. Jesus war im Sterben echt und wir erleben, im Sterben ist er wegweisend. Sein Durst ist wegweisend für unseren natürlichen Durst. Nachfolger Jesu, wir sind nicht herausgenommen aus der Not dieser Welt. Ja, auch wir erleben tiefe Not. Wir erleben tiefe Hilflosigkeit, dass wir im übertragenen Sinne nur noch nach Durst schreien können. Nur die pure Hilflosigkeit haben, wenn wir unter Schmerzen leiden müssen, wenn wir durch einen Unfall verletzt sind und wenn es andere dramatische Situationen gibt, wo wir einfach nur fragen können, Herr, warum muss mir das jetzt passieren? Was ist los? Was habe ich falsch gemacht? Ein Bruder sagte letztens in seiner ganzen Verzweiflung unter seinen Schmerzen, was habe ich verbrochen, dass ich so leiden muss? Ja, es gibt schlimme Situationen. Und wir dürfen wissen, Jesus kennt die Not. Er hat selbst geschrien, aus purer Angst und Hilflosigkeit. Jesus weiß darum, Jesus kennt die Situation und das darf uns Trost geben. Er weiß um die Zerschlagenheit. Der Vater im Himmel gibt nicht ein Hilfsangebot, sondern er lässt seinen Sohn wirklich sterben. Im Sterben ist er echt. Er wird hilflos für uns, damit wir aus dem Elend der Sünde herauskommen, damit wir gerettet werden. Das ist Gnade. Gnade ist nicht, dass ein Präsident irgendwo in einem schönen Büro sitzt und ein Gnadengesuch unterschreibt und dann jemand aus dem Gefängnis rauskommt. Das ist nett, das ist schön, aber das ist nicht Gnade. Gnade ist, dass Gott buchstäblich auf die Erde gekommen ist und ist gestorben. Er ist für uns in die Bresche gesprungen, um uns zu begnadigen, um uns herauszuholen aus dem Geschehen der Sünde. Paulus schreibt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist Gnade, unbegreifliche Gnade, so wie es in vielen Liedern ausgedrückt wird. Jesus stellt sich nicht arm, indem er sich alte Lumpen anzog und sich in eine Fußgängerzone setzt und bettelt und später wieder in sein schönes Auto steigt und davonfährt. Sondern er ist arm, hilflos und er kann nur noch Durst schreien. Sein Durstschrei war auch Wegweisung für unseren geistlichen Durst. Als Jesus ausrief, mich dürstet, da wusste er auch etwas vom brennenden Durst nach dem lebendigen Gott zu berichten. Als die Sünde der gesamten Menschheit auf ihm lag, auch deine und meine Schuld, da spürte Jesus das Getrenntsein vom Vater in aller Deutlichkeit, was er zeitlebens nie hatte. Wir wissen, dass er immer in einer ganz besonderen, innigen Verbindung mit seinem Vater stand. Und jetzt zum ersten Mal rief er aus, mein Gott, mein Gott. Er kann nicht mal Vater sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Getrenntsein, das haben wir wahrscheinlich noch nie so in dieser Deutlichkeit verspürt. Und Jesus verspürt es, weil er die ganze Schuld der gesamten Menschheit trägt. Der lebendige Gott nimmt Sünde sehr ernst. Gott hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Deine und meine Sünde kann nur an zwei Orten liegen. Entweder auf dir selbst oder auf Jesus, auf dem Gekreuzigten. Und wenn wir eines Tages vor den Toren der Ewigkeit stehen und es um das letzte große Gericht geht, wir können ja immer hoffen, vor den Gesetzen des Staates irgendwie so drumherum zu kommen, nicht? Wenn keiner guckt, dann kann man ja schneller fahren oder sonst irgendwas. Das hat ja keiner gesehen. dann kann es ja keine Strafe geben. Und in dem Augenblick, wenn wir dort stehen und der Teufel uns verklagt und er weiß um jedes Detail aus deinem und meinem Leben, dann kommt es drauf an, was Gnade bedeutet. Dann kommt es drauf an, ob Jesus dann sagt, den kenne ich, der gehört zu mir. Für den habe ich bezahlt am Kreuz von Golgatha. Der ist frei. Das ist dann das Entscheidende. Es ist vollbracht für dich und für mich, wenn wir zu Jesus gehören. Wenn Jesus ausruft, wen da dürstet, der komme zu mir, dann ist die große Frage, haben wir Durst? Ja, wir Menschen haben Durst. Wir haben den Durst nach Leben. Wir haben den Durst nach Anerkennung, den Durst nach Liebe. Und so sind wir unterwegs, ständig und überall, weil wir brennenden Durst nach dieser Anerkennung haben. Und wir unternehmen so viele Dinge, um diese Liebe und diese Anerkennung zu bekommen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir durch Homberg oder gehen wir durch Berlin, irgendwo sind wir unterwegs und eine Autokolonne mit Polizei Eskorte fährt durch die Stadt und plötzlich bleibt die Kolonne auf unserer Höhe stehen. Und der Bundespräsident höchstpersönlich steigt aus, kommt auf den Bürgersteig und sagt, grüß dich, ich freue mich, dich zu sehen. Wäre das nicht ein Ereignis, dass so ein Mann uns persönlich mit Namen kennt? In Jesaja 43 sagt Gott, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist die höchste denkbare Anerkennung, die wir haben können. Da interessiert überhaupt keine Anerkennung mehr von Menschen, ob sie uns gut oder schlecht oder schön oder hässlich finden. Wenn der allmächtige Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist die höchste Anerkennung. Damit ist alles befriedigt. Wen da dürstet, der komme zu mir. Wir brauchen nicht mehr suchen nach Identität, um unsere Mitte zu finden. Nein, in Jesus haben wir alles. Und das müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Die Bibel ruft uns zu, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden die Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und er verspricht uns das Erbe. Wir sind Erben Gottes und Miterben des Christus. So sagt es Paulus in Römer 8. In Jesu Worten liegt also eine Einladung, die so weit reicht, dass sie die ganze Menschheit betrifft. Wen da dürstet, keiner ist ausgenommen, der komme und trinke. Das gilt auch heute noch. Das gilt zu jeder Zeit. Und ein letzter Gedanke. Im Sterben ist Jesus auch erfüllend. Im Textzusammenhang fällt das Wissen Jesu auf. Es heißt, danach, im Wissen, dass schon alles vollbracht war, sagt Jesus, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Wir haben den Text aus dem Psalm 22 zur Einleitung gehört. Das bedeutet nun nicht, dass Jesus absichtlich vom Durst spricht, nur damit die Schrift erfüllt wird. Nicht? Also wir haben hier eine Art Rollenspiel. Nein, wir erinnern uns. Im Sterben ist er echt, das ist kein Rollenspiel. Aber Jesus weiß es. Er weiß, was im Psalm 22 steht. Er kennt die Schrift. Nicht ein Wissen bedeutet nicht ein Vorherbestimmen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ihr alle nachher durch die Tür nach draußen geht, dann bestimme ich das nicht. Ihr könntet euch auch entscheiden, durchs Fenster rauszuspringen. Aber ich weiß, die allermeisten werden die Tür benutzen, weil es sinnvoller ist. Nicht ein Wissen bedeutet überhaupt nicht, dass man das vorher bestimmt oder etwas spielt. Nein, Jesus hat es gewusst, was im Psalm steht. Und darum macht er das hier deutlich. Das Wissen Jesu wird immer wieder betont an vielen Stellen, gerade auch in der ganzen Passionsgeschichte. Jesus ist nicht den Feinden einfach ausgeliefert. Er ist ihnen nicht irgendwie in die Hände gefallen, weil er zum falschen Zeitpunkt am falschen Punkt war oder sonst irgendetwas, sondern wie sagt Jesus zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Diese Einordnung war immer wieder wichtig. Jeder Schritt der Passion war eine alttestamentliche Erfüllung. Welche Schrift ist erfüllt? Hier geht es um zwei Stellen aus dem Psalm. Psalm 22, 16. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Oder Psalm 69, da schreibt David, sie gaben mir Essig zu trinken für meinen Durst. Der Essig, ein saurer Wein, war ein Soldatengetränk. Und was machen die Soldaten? Die reichen Jesus genau dieses Getränk. Sie gaben mir Essig zu trinken für meinen Durst. Ist das nicht faszinierend? Unwissend folgen die Soldaten einer alttestamentlichen Weissagung, die durch den Heiligen Geist Jahrhunderte vorher gegeben wurde. Bis ins Detail wird genau diese Schrift erfüllt, weil der Heilige Geist jedes Detail weiß und kennt. Petrus bestätigt in seiner Predigt in Apostelgeschichte 2 all dies. Er sagt, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und durch Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Jeder Punkt, jede Vorhersage, jedes Detail geschah genau so, wie Gott es wollte. Er war Opfer und er war zugleich absoluter Herr. Er war selbst in seinem grausamen Tod so herrlich, dass alttestamentliche Prophetien sich erfüllt haben. Er starb exakt so, wie es sein musste, um Vergebung für deine und meine Sünden zu erwirken. Der Durstschrei zeigt uns die Echtheit im Sterben Jesu. Er ist wegweisend für unseren Durst, für unseren Lebensdurst. Wen da dürstet, der komme zu mir. So gilt es auch heute noch. Nicht alle Menschen werden automatisch den Durst gestillt bekommen, sondern nur, wen da dürstet, der komme. Wir müssen kommen. Jesus kommt uns unendlich viele Schritte entgegen. 99 Schritte. Aber einen Schritt, den müssen wir gehen. Ganz persönlich. Und uns entscheiden. Und das gilt auch jetzt. Die Anwendung der heutigen Predigt ist schlicht und einfach. Wir müssen lernen, unsere Knie vor dem allmächtigen Gott zu beugen und immer wieder neu begreifen, was es für ihn bedeutet hat, die Schuld meiner ganz persönlichen Sünde auf sich zu nehmen. Das hat ihm alles gekostet, was man sich vorstellen kann. Und wenn wir heute gelernt haben, unsere Knie zu beugen, dann können wir es in der Ewigkeit allemal, wenn alle Menschen ihre Knie beugen müssen und jede Zunge bekennen muss, dass Jesus der Herr ist, der die absolute Macht hat. Amen.